ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Heike Körtemarker.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind Historikerin und vor allem dafür bekannt, sich intensiv mit der NS-Geschichte und da im Speziellen mit Adolf Hitler und seinem direkten Umfeld befasst zu haben. Sie haben dazu auch ein paar Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind. Ihre Biografie von Eva Braun, Leben mit Hitler, heißt dies von 2010. Die wurde in 18 Sprachen übersetzt. Ihr letztes Buch war Hitlers Hofstaat. Da ging es um den Obersalzberg und das Leben dort. Und für diese Bücher, da sind Sie so richtig tief in die Materie eingestiegen, haben da viele unbearbeitete Quellen bearbeitet. Und ich habe mich gefragt, wo gibt es denn in dieser Welt noch unbearbeitete Quellen über die Nazis?
Die gibt es mehr, als wir denken. Tatsächlich gibt es noch sehr viele Fotos, Dokumente, Briefe in Privatbesitz, die wir noch gar nicht gesehen haben, nicht kennen. Ich hatte auch das Glück, tatsächlich die Nachfahren früherer Nazis kennenzulernen, also die Söhne und Töchter, Enkel früherer Nationalsozialisten, die mir die Dokumente und die Briefe ihrer Eltern, Großeltern zur Verfügung gestellt haben.
Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so tief in die Welt eines Adolf Hitler eintaucht, wie Sie das jetzt schon zweimal in Ihrem Leben getan haben? Weil so die Erstellung so eines Buchs dauert ja auch ein paar Jahre. Recherchearbeit, wo man wirklich heute wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht doch noch irgendwie tief in irgendeinen Keller absteigt und dann mal reinschaut in so ein Archiv.
Ja, das ist für mich wahnsinnig aufregend. Diese Archivarbeit fand ich immer schon. Man steigt gelegentlich noch in die Keller oder öffnet tatsächlich auch Boxen, die bisher noch keiner gesehen hat. Das ist aber eher selten. Man arbeitet auch viel digital. Viele Archive sind heute digital zugänglich. Also man arbeitet dann auch von zu Hause. Mhm. Aber man bekommt natürlich eine ganz andere Vorstellung von den Menschen, wenn man einmal Briefe gelesen hat, auch Ego-Dokumente, aber tatsächlich auch Briefe sieht, beispielsweise von Rudolf Hess, einem Vertrauten Hitlers, einem Nationalsozialisten der ersten Stunde sozusagen. Von ihm gibt es einen riesigen Nachlass in Bern. Und das ist sozusagen einer der wenigen Nazi-Nachlässe mit Zehntausenden von Briefen, wo man einem Nazi mal wirklich in den Kopf gucken kann.
Was erfährt man da über diese Menschen? Also guckt man dann differenzierter drauf? Weil heute wird ja oft das ein bisschen verkürzt dargestellt, so die waren böse, Punkt. Am Ende des Tages waren Nazis Menschen. Kriegt man da ein anderes Bewusstsein für, ohne dass ich jetzt irgendwas relativieren will? Aber ich versuche mal so ein bisschen in diese Welt reinzufühlen, ne? Die Sie ja dann auch transportieren wollen mit Ihren Büchern.
Man kriegt ein ganz anderes Verständnis davon natürlich, einen Einblick, wie wird jemand überhaupt Nazi, aber auch, dass es eben nicht nur Adolf Hitler gab. Ich sag mal, Adolf Hitler ist ja die Ikone des Bösen. Man sieht eigentlich immer nur ihn. Er ist Ausdruck des Bösen überhaupt, aber Adolf Hitler alleine war nicht das Problem, sondern diejenigen, die ihn gemacht haben, die ihn unterstützt haben, die ihn finanziert haben, beraten und begleitet haben und letztlich ernannt haben. Und wenn man dann einmal beispielsweise bei Hess oder bei anderen sieht, was diese Menschen gemeinsam haben, in der Regel natürlich Männer, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben, das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist eine Nachkriegsgesellschaft, die Weimarer Republik. Diese Männer kamen aus dem Krieg. Sie fanden dann, erstmal wurde der verloren, also Männer waren enttäuscht. Es gab eine Gewaltkultur und es gab diesen ökonomischen Niedergang in den 20er Jahren. Also in München, wo ja die NSDAP entstanden ist, gab es eine große Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, die Menschen haben gehungert, es gab Hungerunruhen. Also das ist die Situation und da sieht man schon, dass das mit heute wenig vergleichbar ist.
Historikerin Heike Körtemarker ist bei uns in SWR1-Leute und das ist nicht nur die Frau, die Bücher geschrieben hat über Eva Braun und Hitlers Hofstaat, sondern das ist auch die Frau, die in den, ich sag mal, Guido Knopfschen Historienfilmen des ZDF immer irgendwie was zu Hitler gesagt hat. Da kennt man ihr Gesicht, glaube ich, in der Breite, weil man diese Dokus einfach wahnsinnig viel geguckt werden. Und das war auch das, Frau Goethe-Marke, was Sie die letzten Jahre eigentlich gemacht haben, aber nicht in Deutschland.
Auch in Deutschland, aber auch sehr viel für britische Produktionsfirmen, Rise of the Nazis beispielsweise, wo man wirklich dem Aufstieg der Nazis einmal nachgespürt ist, aber auch nach 1933, was ist dort eigentlich passiert, wie ist diese demokratische Republik von Weimar dann umgewandelt worden in eine Führerdiktatur, in ein ruchloses, verbrecherisches Regime sozusagen, die Verbrechen, die von der Regierung begangen worden sind. Wie haben die Menschen dort gelebt? Aber wer waren die Nazis eigentlich? Was haben die gemacht? Und klar, ich finde, Geschichte muss raus aus dem Elfenbeinturm, muss raus aus den Archiven oder auch Universitäten. Denn das ist etwas, worüber man auch diskutieren muss, was man darstellen muss und zeigen muss einfach, was ist passiert.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden Sie sich präventiv gegen den Vorwurf wehren, sozusagen Geschichte so popular darzustellen. Gibt es diesen Vorwurf dann, wenn man in solchen Dokus sitzt? Also kommen dann die Kollegen und sagen, Mensch Heike, was soll denn das?
Also Geschichte populär zu machen, sie für jeden verständlich darzustellen, daran ist überhaupt nichts Ehrenrühriges. Ich finde sogar, dass das wichtig ist und dass man nicht nur jetzt für Fachleute schreiben sollte, sondern praktisch für ein großes Publikum, denn das Interesse an Geschichte ist sehr groß nach wie vor.
Können Sie sich das erklären? Also dieses ungebrochene Interesse an Nationalsozialismus. Häufig wird ja heute gesagt, die jungen Leute interessieren sich dafür eigentlich gar nicht mehr, insbesondere auch für die Verbrechen des Nationalsozialismus, wollen davon nichts mehr wissen. Haben Sie den Eindruck auch als Historikerin oder würden Sie da sagen, nö, also daran hat sich eigentlich nichts geändert?
Ich kann nicht sagen, dass es ein vermindertes Interesse am Nationalsozialismus gibt. Ich meine, die Nazis sind ja auch im Grunde permanent in unserer Öffentlichkeit. Immer wird über die Nazis gesprochen, über Faschisten gesprochen. Die Nazis sind überall. Und die Frage ist ja, wer waren die eigentlich? Was haben sie gemacht?
Wer waren die eigentlich und was haben die gemacht?
Ja, wenn man das einmal sieht, zum Beispiel im Vergleich, die Nationalsozialisten, die NSDAP 1920 gegründet, die Nazis waren von Anfang an nicht nur extrem nationalistisch, antidemokratisch, antisemitisch, sondern auch von Anfang an eine verbrecherische Organisation. Sie haben politische Gegner nicht nur eingeschüchtert, sie haben sie verprügelt. Sie haben sie getötet, der völkische Beobachter, das Parteiorgan ruft schon 1921 zur Tötung demokratischer Politiker auf, zur Tötung von jüdischen Mitbürgern auf. Also hier geht es um Mord und Totschlag von Anfang an, um Verbrechen. Und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft heute nicht kennen. Wir haben keine paramilitärischen Organisationen wie die SA beispielsweise oder die SS, die durch unsere Straßen patrouillieren, die sich mit politischen Gegnern prügeln. Das ist eine Gewaltkultur, jetzt ähnlich von den 20er Jahren, die wir so nicht kennen.
Im September sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen-Anhalt, da steht die AfD Umfragen zufolge aktuell bei 41%. Und viele fürchten da so eine Art Machtübernahme und sprechen dann davon, dass es Parallelen gibt zu 1933. Wenn Sie so eine Vergleiche hören mit Wiederholung der Geschichte, wie geht's Ihnen da als Historikerin mit?
Solche Vergleiche stimmen in der Regel nie. Geschichte wiederholt sich nicht. Und es ist menschlich, Vergleiche anzustellen. Es ist ja auch richtig, mit unserer Vergangenheit immer wieder zurückzuschauen und zu vergleichen und zu sehen, wo stehen wir eigentlich mit unserer Demokratie. Das ist absolut legitim. Aber wenn wir einmal schauen, woraus die Nazis entstanden sind. Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Deutschen hatten ihn verloren. Es gab eine Wirtschaftskrise, eine Hyperinflation dann 23. Die Monarchie musste abdanken. Es war sozusagen der Übergang zum ersten Mal in eine Demokratie, eine demokratische Republik. Aber diese Republik war belastet durch eine extreme Wirtschaftskrise, dadurch, dass es einen Friedensvertrag gab, den Versailler Vertrag. Deutschland wurde allein kriegsschuldig befunden von den Alliierten auf der Pariser Friedenskonferenz, musste Reparationen zahlen, allein. Das waren hohe Beträge, Millionenbeträge. Da sieht man schon, dass das eine andere Situation ist. Also die Menschen waren arm, sie waren praktisch die Parias der Weltgemeinschaft, sie fühlten sich gedemütigt, zu Unrecht verurteilt. Dann gab es von Anfang an Putschversuche gegen diese Demokratie. Der Finanzminister Matthias Erzberger wurde ermordet, 22, der Außenminister Walter Rathenau ermordet. Es gab Putschversuche auch von linker Seite, von kommunistischer Seite. Die Oktoberrevolution in Russland war erst wenige Jahre zuvor passiert, 1917. Man versuchte 1923 einen deutschen Oktober. Es gab eine kommunistische Räterepublik in München. Also man kann sagen, tatsächlich politisch, wirtschaftlich Chaos und eine extreme Armut. Im Oktober 1923 kostete ein Brot 14 Millionen Mark.
Aber wenn Sie so in manchen Internetforen heute lesen, Frau Göttemarker, dann haben Sie das Gefühl, also die Bundesrepublik und unsere aktuelle Situation befinden sich auch im Chaos. Also alles in Deutschland ist schlecht, die Bahn fährt nicht mehr, unsere Wirtschaftskraft ist weg, wir haben zu viele Migranten, die ins Sozialsystem einwandern, die uns zu viel kosten, die uns sozusagen in unserer Entwicklung auch behindern. Also wenn Sie das lesen, dann haben Sie ein Gefühl von einer ähnlichen Krisenstimmung. Wir haben einen Krieg in Europa, Deutschland militarisiert sich, anstatt irgendwie auf Diplomatie und Frieden zu setzen, sondern also das liest sich jetzt natürlich nicht so dramatisch wie die Ausgangssituation in der Weimarer Republik, aber viele Menschen empfinden unsere Demokratie als dysfunktional. Ist das nicht auch Stoff, der sozusagen für rechtspopulistische oder Parteien an den Rändern populistisch links oder rechts Tür und Tor öffnet?
Das ist richtig. Solche Untergangsszenarien hat es in der Geschichte auch schon immer gegeben, dass man die Demokratie für schwach hält. Das ist tatsächlich auch in der Weimarer Republik so gewesen, dass die Menschen gesagt haben, vor allen Dingen dann als dann ab 1930 mit der Weltwirtschaftskrise wieder tatsächlich eine neue Wirtschaftskrise kam, dass die Demokraten es nicht können, dass sie es nicht schaffen, dass man jetzt jemanden braucht, einen Führer, im Grunde ein Ersatzkaiser, der jetzt mal sagt, was Sache ist. Aber das hier zu vergleichen, wir leben in einer globalisierten, digitalisierten Welt. Wir haben Informationen in Echtzeit, jederzeit abrufbar. Deutschland gehört mit zu den reichsten Ländern der Welt. Wir leben tatsächlich im Wohlstand. Wir haben 77 Jahre Demokratie. Die Weimarer Demokratie dauerte gerade einmal 14 Jahre und 8 Jahre davon waren in einer extremen Wirtschaftskrise, in denen ganze Vermögen verloren gingen, Banken zusammenbrachen, ganze Industriezweige zusammenbrachen, die Menschen hungerten, es gab kein soziales Netz, das dürfen wir nicht vergessen.
Also überhöhen wir unsere Notsituation, so wie sie heute ist, in der Darstellung oft?
Es fehlt oft die Stimme der Vernunft. Wir haben eine Demokratie, die ja sozusagen aus den Ruinen des Dritten Reiches, des Zweiten Weltkrieges geboren wurde. Und unsere Verfassung, unser Grundgesetz hat von den Fehlern, die man in Weimar gemacht hat, gelernt. Also wir haben keine Instanz wie damals der Reichspräsident, der eine Art Ersatzkaiser war, der über den Parteien stand, der mit Notverordnungen Grundrechte außer Kraft setzen konnte, Regierungen einsetzen konnte, die keinen Rückhalt hatten im Parlament. Das ist nicht möglich. Wir haben den Verfassungsschutz, gab es auch nicht in der Weimarer Republik. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, Parteien können verboten werden. Sie wachen über unsere Verfassung. Wir sollten dieser Demokratie mehr vertrauen und mehr bewerben und mehr dafür kämpfen. Und man muss auch linke und rechte extreme Parteien aushalten. Mhm. Ja, also noch ist es, würde ich schon sagen, wir leben immer noch in einer stabilen Demokratie. Wir
müssen gleich mal noch ein paar Begrifflichkeiten klären. In SWR 1 Leute mit Historikerin Heike Görtemarke. Denn Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Dieses Zitat ist ja durch den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain berühmt geworden. Aber es ist nicht von ihm, glaube ich. Frau Görtemarke, sehen Sie nicht doch hier und da Gereimtheiten auch zwischen der Zeit der Weimarer Republik und der Zeit, die wir jetzt durchleben? Also klar, es war eine andere Zeit, aber heute gibt es ja auch rechtsextreme Parteien wie die AfD, die verlangen ja Dinge, wenn man das Parteiprogramm oder das Wahlregierungsprogramm in Sachsen-Anhalt liest, stehen ja schon bemerkenswerte Dinge drin, muss man nicht viel zu sagen. Da sollen jetzt Studienfahrten in Konzentrationslager zum Beispiel nicht mehr gefördert werden. Es gab auf einem Parteitag die Initiative, man möge doch christliche Feiertage abschaffen und germanische einführen. Wie geht es Ihnen denn als Historikerin dann mit solchen Forderungen? Das referiert ja schon ein bisschen auf diese vergangene Zeit.
Ja, die AfD, Mitglieder der AfD referieren unbedingt auf die vergangene Zeit. Sie zeigen sich geschichtsvergessen, sie spielen mit Nazi-Parolen. Sie geben sich anti-amerikanisch, anti-israelisch, sie sind russlandfreundlich. Es gibt beispielsweise, sagen sie, die Allmacht der Parteien müsse gebrochen werden. Wir sind nun mal eine Parteiendemokratie. Sie wollen mehr plebiszitäre Elemente. Das heißt, sie möchten, dass der Bundespräsident direkt gewählt wird, wie früher der Reichspräsident in der Weimarer Republik. Und gegen Migration, es gibt so diese Aussage, Migration sei Genozid und so etwas. Ja, das verweist eindeutig auf den NS.
Machen wir nochmal einen Vergleich auf, einen anderen. Also man muss sich ja, oder also wenn man sich die AfD anschaut, muss man sich die Entwicklung anschauen. Die haben begonnen als eurokritische Partei 2013, als sie gestartet sind, oder 2011, 2015 spätestens der Wechsel in Richtung Rechtsextremismus, rechtsextreme Partei. Jetzt würde ich sagen, sind sie fest in rechtsextreme Hand. Muss man das bei der NSDAP auch machen? Also gibt es eine NSDAP, die 1920 ganz anders war als 1932?
Bei der NSDAP hat es sich völlig anders verhalten. Als sie sich 1920 gegründet hat, im Gründungsprogramm steht im Grunde schon drin, was dann später auch verwirklicht wird. Man will ein Großdeutschland gründen. Das heißt, den Anschluss Österreichs, also im Grunde andere, das Memelland, die Tschechoslowakei, also Krieg ist schon intendiert. Und dort heißt es auch, dass jüdische Mitbürger keine Staatsbürger sein können. Also die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden, das war von Anfang an, stand es im Parteiprogramm, aber auch antikapitalistische Elemente. Man sollte kein aus Börsengewinnen nichts verdienen können und so weiter. Aber schon ganz klar rassistisch und antidemokratisch. Die Entwicklung der NSDAP ist interessant, weil sie versuchen ja schon einen Putsch, einen Staatsstreich. 1923 versuchen sie, die bayerische Regierung abzusetzen, und dann will man nach Berlin marschieren und dort die Regierung in Berlin, die Reichsregierung, absetzen und eine Diktatur errichten. So, nach diesem Staatsstreich wird Hitler inhaftiert. Eigentlich bekommt er 5 Jahre, die anderen Putschisten werden inhaftiert, aber nach einem Jahr wird er entlassen und er darf die NSDAP wieder gründen. Das ist entscheidend. Danach gibt es so einen wirtschaftlichen Aufschwung. Zwischen 1924 und 1929 spielt die NSDAP überhaupt keine Rolle politisch, dümpelt mit 2% vor sich hin. Aber mit der Weltwirtschaftskrise nimmt sie ihren Aufschwung.
Aber sehen Sie da nicht Parallelen? Also Kurt Gühner zum Beispiel, SWR1-Hörer, der macht mich aufmerksam oder uns aufmerksam auf die Finanzierung der Wiege des Nationalsozialismus. Ich zitiere ihn jetzt: durch die Industrie. Auch heute sehen wir große Industrieunternehmen, Böttcher AG, Müller und so weiter, die die AfD mit Millionenbeträgen unterstützen. Mhm. Auch da sieht man doch irgendwie Parallelen, dass es da große Industriebetriebe gibt, die sagen, diese Partei unterstützen der. Aber das macht sie noch nicht irgendwie, macht das noch keine Parallele in Ihren Augen?
Das ist in dem Sinne keine Parallele. Was man wirklich braucht, sind eine Elite, eine national-konservative Elite, die Antidemokraten sind. Hier geht es bei der NSDAP immer um die Abschaffung der Demokratie. Und auch darum, dass es ja oft irrtümlich wird behauptet, Hitler sei gewählt worden. 1932 im Juli hatte die NSDAP mehr als 37%, aber Hitler wurde nicht gewählt, weil die Reichskanzler erstmal nicht gewählt wurden in der Weimarer Republik und seit 1930 das parlamentarische System schon am Ende war. Es gab eine antiparlamentarische Stimmung, antidemokratische Stimmung. Man konnte sich im Parlament nicht mehr einigen auf eine Regierung.
Frau Göttemager, wir waren noch dabei, Begrifflichkeiten zu sortieren. Und jetzt haben wir so ein bisschen über die AfD gesprochen. Was kommt jetzt natürlich sofort reflexartig die Kritik hier, dass wir die AfD bashen und Sie die AfD in die Nähe der Nazis rücken wollen? Aber genau das wollen wir ja eigentlich gerade auseinander ziselieren. Also an der Stelle dürfen wir uns, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden fühlen, oder nicht?
Unbedingt. Wir wollen ja hier in die Tiefe gehen und einmal gucken, was wollte die NSDAP, was will die AfD. Und hier nochmal ganz klar, die AfD ist nicht die NSDAP.
Der Faschismusbegriff, der flog jetzt vorhin hier so ein bisschen durch die Luft. Und da gab es nämlich eine Frage von Michael von Karpowitz aus Dinkelsbühl. Der fragt an Sie, wie nahe ist die AfD an einer faschistischen Gruppierung? Und ich füge vielleicht noch hinzu, der Luigi Pantisano, der neue Vorsitzende der Partei Die Linke, der kommt hier aus Stuttgart, war bis vor kurzem hier noch Lokalpolitiker, ist jetzt Bundesvorsitzender. Der hat ja gleich mal für Wirbel gesorgt, indem er kurz vor seiner Wahl die CDU einer faschistischen Politik bezichtigte. Vielleicht können wir das beides mal in einem Aufwasch klären.
Faschismus wird heute synonym benutzt für Rechtsextremismus. Ein Faschismus auf deutschem Boden hat es nie gegeben. Ein Nationalsozialismus hat es gegeben. Der Faschismus kommt aus Italien, geht auf Benito Mussolini, den Duce, den Führer der italienischen Faschisten zurück, der 1922 vom König zum Ministerpräsidenten gemacht wurde, nachdem er schon italienische Städte wie Bologna zum Beispiel besetzt hatte. Also hier sehen wir auch einen bewaffneten Kampf in den Städten in Italien, auch nach dem Ersten Weltkrieg, gegen Demokratie, gegen Kommunisten, gegen Sozialisten. Und daher kommt dieser Begriff. Es war aber immer schon so, dass die Nationalsozialisten auch Faschisten genannt worden sind. Der Faschismusbegriff vor allen Dingen in der stalinistischen Sowjetunion, in der Komintern, Kommunistische Internationale, wurde der Faschismusbegriff auf alle angewandt, die sich gegen den Stalinismus gewandt haben. Also alle Oppositionellen waren Faschisten. Zum Faschismusvergleich, die Nationalsozialisten selber haben das ganz weit von sich gewiesen. Goebbels hat einmal gesagt, sie nennen uns Faschisten, aber wir sind viel schlimmer. Und damit hatte er recht, denn im Faschismus beispielsweise gab es keinen völkischen Rassismus, nicht das Ziel, jüdische Mitbürger zu entrechten, zu verfolgen, dann mit Kriegsbeginn ja auch eben zu ermorden, zu deportieren, in Konzentrationslager, in Vernichtungslager massenhaft zu ermorden. Das gab es im Faschismus nicht.
Dazu passend die Frage von Matthias aus Kreichtal, der folgende Frage an Sie hat. Warum hatten die Nazis einen Hass auf die Juden? Was war ausschlaggebend für die Verfolgung der Juden? Das vielleicht mal aus Ihrem Munde beantwortet.
Der größte Feind der Nationalsozialisten war der Kommunismus. Und in München, wo ja die NSDAP entstand, gab es 1919 den Versuch, eine kommunistische Räterepublik zu errichten. Und einige dieser Führer hatten einen jüdischen Hintergrund. Ernst Toller zum Beispiel, Erich Mühsam, Schriftsteller. Und daraus machten die Nationalsozialisten tatsächlich, dass diese Verbindung Kommunismus und Judentum, das sei, deswegen sprachen sie auch vom jüdischen Bolschewismus, der zu bekämpfen sei. Dann gab es ja auch immer die Vorstellung eines neuen Menschen, der Arier. Ja, nicht der Semit, nicht der Jude. Jüdische Frauen, Männer dürften an der Gesellschaft teilhaben. Nein, sie müssten ausgestoßen werden aus der Gesellschaft, denn man wollte einen neuen Menschen kreieren, den sogenannten Arier. Das Germanentum war ja das Ziel, die Germanisierung des Landes. Das sind, wenn man das heute hört, völlig irre Vorstellungen. Aber es gab diese Rassentheorien, schon im 19. Jahrhundert, den Antisemitismus auch beginnt schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also Hitler repräsentierte im Grunde fast den Zeitgeist, kann man sagen, denn der Antisemitismus war in der deutschen Gesellschaft schon strukturell vorhanden.
Ist das heute noch?
Es gibt ihn immer wieder, der Antisemitismus. Wir sehen es auch heute auf deutschen Straßen tatsächlich, dass der Antisemitismus wieder stärker geworden ist. Dass die geradezu auch Hass auf Israel, das ist ja immer miteinander verbunden. Und das ist schon auch Anlass zur Sorge.
Kommen wir nochmal zurück auf diesen Nazi-Vergleich. Ich erinnere mich an Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender, heute Bundesfinanzminister, in einer Elefantenrunde bei NTV 2024 nach der Europawahl. Damals hatte die AfD große Zugewinne gemacht. Und sein Zitat war: Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Danach gab es einen Aufreger. Also Alice Weidel saß neben ihm und hat ihn dann gefragt, haben Sie mich und die AfD gerade als Nazis bezeichnet? Er daraufhin, ja. Wie haben Sie diese Aussage damals empfunden? Sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, der Vergleich hinkt an der Stelle. Sollte man sich, also ist das, hat sich Lars Klingbeil damit einen Gefallen getan?
Nein. Also ich bin sowieso irgendwie überrascht. Ja, man ist ja umgeben von Nazis und Faschisten. Man kann es ja schon gar nicht mehr fassen, wie viele Nazis es auf einmal gibt. Komischerweise nach 45 gab es überhaupt keine Nazis mehr in Deutschland. Ja, die Amerikaner konnten keine finden, so ungefähr. Und jetzt haben wir nur noch Nazis. Das ist natürlich ein politischer Kampfbegriff. Ja, das ist im Grunde nicht mehr das letzte Mittel im politischen Kampf, sondern wird inflationär eingesetzt. Jeder ist irgendwie ein Nazi oder ein Faschist, der einem nicht passt. Natürlich, es ist zum ersten Mal so in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es wir eine rechte Partei haben, die tatsächlich Wahlen gewinnt. Das gab es vorher so nicht. Ja, es gab die NPD beispielsweise, die sich jetzt die Heimat nennt, die auch verfassungswidrig ist, die als verfassungswidrig eingestuft wurde, die aber nirgendwo stattfindet. Sie ist weder in Länderparlamenten noch im Bundestag. Also sie kann das, was sie eigentlich möchte, dass im Grunde ja diese Demokratie nicht möchte, kann aber ihre Ziele nicht durchsetzen, weil sie nirgendwo vorkommt. So, aber in einer politischen Auseinandersetzung jemanden als Nazi oder Faschisten zu bezeichnen, heißt ja, mit dir rede ich nicht. Ich setze mich nicht auseinander.
Ist das nicht so eine Art Werteurteil? Also werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, so eine Meinungsäußerung und damit von der Meinungsfreiheit auch irgendwie gedeckt. Da steht ja eher so die Aussage im Vordergrund und nicht so sehr die historische Korrektheit.
Ja, aber
reicht
was
das als Begründung nicht?
Ja, aber es reicht, das ist doch völlig irre. Ja? In der politischen Auseinandersetzung heißt, wenn ich sage, du bist ein Nazi, dann heißt es, halt die Klappe, mit dir will ich nicht reden. Ja, was ist denn das für eine... Wir brauchen in einer Demokratie die politische Auseinandersetzung. Wir müssen doch viel mehr auch für unsere Freiheit, für unsere Demokratie werben. Wir müssen sie viel mehr bewerben. Das hat Michael Friedmann letztens auch gesagt in seiner tollen Rede. Und warum wollen wir unsere Demokratie, die wirklich sicher ist, gesichert ist, warum wollen wir die gleich aufgeben? Warum sagen wir, die funktioniert nicht? Sie funktioniert. Wir haben eine stabile Demokratie und wir haben die Mittel, Demokratiefeinde, diejenigen, die aktiv, aggressiv unsere Demokratie abschaffen wollen, zu verbieten. Ja, das ist in unserer Verfassung verankert. Das gab es in der Verfassung der Weimarer Demokratie nicht. Aber zur Demokratie gehört eben auch Streit. Das ist in Deutschland nicht gern gesehen. Man sagt immer, oh, die streiten sich schon wieder im Parlament. Ja, das hoffe ich, dass sie sich streiten. Streit ist wichtig, aber am Ende steht immer die Versöhnung. Und unsere Verfassung, unser Grundgesetz sieht auch das vor.
Was ist mit denjenigen, die es nicht sagen oder nur verklausuliert immer wieder andeuten und darauf warten, sozusagen die Demokratie von innen auszuhöhlen und umzubauen?
Es gibt keine Aushöhlung. Auch in der Weimarer Demokratie, es wurde ja immer von Aushöhlung, Hitler habe die Demokratie ausgehöhlt. Nein, er musste ernannt werden und er ist ernannt worden. Man hätte es nicht, der Reichspräsident hätte Hitler nicht ernennen müssen. Im Grunde hätte dieser Mann gar nicht mehr politisch tätig sein dürfen nach seinem Putschversuch 1923. Man hätte ihn bis 1928 einsperren können, man hätte ihn ausweisen können, man hätte die NSDAP auf ewig verbieten müssen, weil sie versucht haben, diese Demokratie zu stürzen. Ja, und das ist auch heute so, wenn jemand das versucht, wird diese Partei wird definitiv verboten werden und aus dem Verkehr gezogen werden.
Kann sich Geschichte wiederholen? Der Frage wollen wir uns nochmal nähern, indem wir die Weimarer Republik mit der heutigen Demokratie vergleichen, mit der Historikerin Heike Görtemarker. Frau Görtemarker, jetzt haben wir hier ganz viele unterschiedliche Meinungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Da kommt sehr, sehr viel. Vielen Dank dafür. Wir können es gar nicht alles vortragen. Aber im Groben ist es so, es teilt sich schon so ein bisschen in zwei Seiten. Es ist ja so, es gab diesen letzten Reichspräsidenten in der Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, der ab 1930, das hatten Sie vorhin schon erzählt, praktisch ohne das Parlament regiert hat und dann irgendwann Adolf Hitler zum Reichskanzler 33 ernannt hat. Ein historischer Fehler, wie man heute weiß. Wenn man heute sagt, jetzt lass die doch mal ans Ruder, dann entzaubern sie sich von selbst. Oder die Unterstützer sagen, gebt ihnen doch mal eine Chance. Weil die Brandmauer, die wir jetzt hier erzeugt haben, die macht keinen Sinn. Muss man da auch irgendwie an die Geschichte denken?
Jein. Also zunächst einmal ist es so, dass...
Ich freue mich, dass ich Sie zum Lachen damit gebracht habe.
Dass das Parlament in der Weimarer Republik seit 1930 im Grunde handlungsunfähig war. Weil die demokratischen Parteien untereinander sich uneinig waren. Man war nicht mehr kompromissbereit. Die Kompromisslosigkeit, der Antiparlamentarismus, das war das Problem. Und deswegen, nur deswegen, hat der Reichspräsident die letzten 3 Jahre der Republik mit Notverordnungen regiert, hat Reichskanzler eingesetzt, die keine Mehrheit mehr im Parlament hatten. Das ist bei uns nicht möglich. Unsere Verfassung, unser Grundgesetz, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben ja aus diesem Desaster der Weimarer Republik gelernt. Das heißt, hier ist es nicht möglich, dass ein Kanzler abgewählt wird, beispielsweise, ohne dass sich das Parlament auf einen neuen Kanzler verständigen muss. Unser Bundespräsident kann nicht mit einer Notverordnung regieren. Er kann nicht einfach einen Kanzler einsetzen, der keine Mehrheit im Parlament hat. Das ist nicht möglich. Also hier, es gibt das konstruktive Misstrauensvotum, konstruktiv. Das heißt, hier muss eine neue Regierung, eine neue Koalition sich finden und einen neuen Kanzler wählen. Das ist so vorgesehen. Und deswegen ist es gar nicht möglich, dass irgendjemand einfach ernannt wird und dann mal kurz die Demokratie abschafft mit einer Gesetzesflut und im Grunde mit permanentem Ausnahme-Notgesetzgebung die ganze Opposition verbietet, die Opposition in KZs werfen lässt, komplett ausschaltet. Es durften ab Juni 33 gab es ja überhaupt keine Parteien mehr, lösten sich was selbst auf. Parteien wurden verboten. Es gab nur noch eine Partei, nämlich die NSDAP. Das ist mit unserer Verfassung nicht möglich.
Stimmt nicht, sagt Walter Schnur aus Blansingen, SWR1-Hörer. Der sagt, machen Sie doch mal die Augen auf. Hier wird, es wird einfach alles faschistische, menschenverachtende politisches Gehabe schön geredet. Und dann versteckt sich hinter angeblich gefestigter Demokratie. Machen Sie mal die Augen auf, zum Beispiel USA, Slowakei, Argentinien, Türkei. Das sind jetzt seine Länder, die er aufzählt. Da schütteln Sie jetzt den Kopf.
Ja, wir können ja nicht alles in einen Topf werfen, ja. Und ich würde erstmal beschränken wir uns doch mal auf Deutschland, beschränken wir uns mal auf unsere parlamentarische, unsere Parteiendemokratie. Und natürlich ist es nicht möglich. Eine Verfassung ist ja auch etwas wert. Und was richtig ist natürlich, man braucht auch Demokraten. Man braucht Menschen, die dieser Demokratie vertrauen. Aber die Institutionen unserer Demokratie sind ja gerade aus dem Untergang sozusagen, aus den Fehlern der Weimarer Demokratie entstanden. Und einfach pauschal zu sagen, ja, alles Faschisten. Natürlich, es gibt rechtsextreme Parteien, was es vorher so nicht gegeben hat bei uns. Es gibt eine rechte Partei, die Wahlen gewinnt. Es gibt auch linke Linksextremisten. Eine Demokratie muss das auch aushalten. Ja, in unserer Parteiendemokratie sind Parteien von der Verfassung geschützt. Aber wer sich verfassungswidrig verhält, wird immer vom Verfassungsschutz beobachtet. Das gab es in Weimar nicht. Und das Bundesverfassungsgericht kann eine solche Partei verbieten. Also ich plädiere doch mal dafür, verbal etwas abzurüsten, etwas vernünftig zu sein und sich für diese Demokratie vielleicht auch mehr zu engagieren.
Es gab ja viele, also fürchten ja eine Aushebelung der Demokratie über die Parlamente. Jetzt gab es ein ausführliches Rechtsgutachten wieder, das gab es vor 2 Jahren auch schon mal eins. Diesmal aber ausführlicher von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein eingetragener Verein, der sich mit rechtlichen Mitteln für Grund- und Menschenrechte einsetzt. Ich sag's schon mal vorab, bevor reflexartig jetzt was kommt, kriegt keine staatliche Unterstützung. Und das Rechtsgutachten hat circa 3 Millionen Daten über die AfD ausgewertet. Wir kommen jetzt zu dem Schluss, die AfD ist verfassungswidrig. Ist ungefähr 2 Monate her. Ein Verbotsverfahren hätte gute Aussichten. Ist das sinnvoll?
Es ist nicht so einfach. In einer Demokratie, in unserer Demokratie, auch in Europa weit, sind Parteiverbote selten. Eigentlich erfolgen sie immer in Ausnahmesituationen, beispielsweise auch nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums wurden auch in Europa kommunistische Parteien verboten. Ja, oder nach 1945 natürlich, dort haben wir dann auch 2 Parteiverbote, 1952 die Sozialistische Reichspartei, Nachfolgerorganisation, Partei der NSDAP.
Ja, oder schauen wir auf die Weimarer Republik, da gab es doch auch das Gesetz zum Schutze der Republik.
Ja, das gab es. Und das ist sozusagen die direkte Antwort auf politische Morde, die stattgefunden haben, die Ermordung von demokratischen Politikern. Aber diese, da gab es den Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik, aber das war nicht das Bundesverfassungsgericht. Der Bürger konnten ihre Grundrechte nicht einklagen. Das war im Grunde eine machtlose Angelegenheit. Das ist heute nicht so. Die Grundrechte können nicht außer Kraft gesetzt werden.
Hätte man die NSDAP eigentlich in der Weimarer Republik verbieten können?
Man hätte sie verbieten müssen. Wir sehen hier ein Justiz- und Politikversagen, weil man eine Partei wieder zugelassen hat 1925, die 2 Jahre zuvor einen Staatsstreich unternommen hat. Ja, und ganz offen erklärt hat, man müsse die Demokraten, die Reichsregierung in Berlin an die Laternen hängen. Ja, also offener geht es nicht. Diese Partei hätte nicht weiter existieren dürfen.
Letzte Runde mit Historikerin Dr. Heike Görtemarker. Wir kriegen immer noch zahlreiche Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an Sie als Historikerin. Wie sehr spielten bei diesen ganzen politischen Strömungen, die wir auch sehen, jetzt auch in Deutschland, wenn man so sieht, jetzt in Sachsen-Anhalt steht die AfD bei 41%. Wie groß ist da auch eine Sehnsucht nach früher? Spielt das eine Rolle aus Ihrer Sicht als Historikerin? Ich denke jetzt gerade nämlich an die Briten, die damals unter dem Schlagwort Take Back Control für den Brexit gestimmt haben, wollten alles wieder so wie früher haben. Ne? Oder MAGA ist da letztlich auch eine Bewegung, die mit ähnlichen Dingen spielt. Und die AfD verspricht ja auch so ein bisschen, wir gehen wieder zurück in die gute alte Zeit mit weniger Migranten, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar ohne Euro und ohne EU.
Also in England war es sicherlich so und jeder, der mal länger in England gelebt hat, hat das mitbekommen, dass im Grunde fast jeden Abend im Fernsehen gegen die EU Front gemacht wurde. Also das konnte einen eigentlich wenig überraschen, obwohl das natürlich sich jetzt als schlecht erweist. Es wird sozusagen mit der guten alten Zeit irgendwie Werbung gemacht. Das ist auch bei der AfD so. Aber die meisten Menschen, würde ich schon sagen, das kann man nicht sagen, dass die AfD-Wähler sind alle Nazis. Also das stimmt auf keinen Fall, zumal die AfD sowieso nichts mit der NSDAP oder ja nichts mit der NSDAP zu tun hat, Ausrufungszeichen. Aber natürlich gibt es dieses Rückwärtsgewandte, man möchte eben keine Migranten haben oder keine Migration, man möchte kein Multikulti, die traditionelle Familie, solche Sachen. Aber das sind oder auch keine die EU kritisch. Aber das muss eine Demokratie aushalten. Das mag uns nicht gefallen, aber das gehört dazu, dass man so etwas diskutieren darf in einer Demokratie, dass man sich auseinandersetzen darf, dass man sich streiten darf. Das muss man sogar.
Jetzt sprechen wir noch mal kurz über Sie, Frau Görtemarke, weil wir sind schon fast am Ende der Sendung und Ihr letztes Werk, das ist ja nun schon 7 Jahre her. Da ging es um Hitlers Hofstaat, hatten wir gesprochen, auf das Leben auf dem Obersalzberg. Manche fragen sich, was ist los mit der Frau? Warum hat die so lange nichts gemacht? Ja, damit beschäftigen sich sogar Foren im Internet, Frau Görtemarke. Bringen Sie doch mal Licht ins Dunkel. Was machen Sie denn jetzt gerade? Was kommt denn als nächstes?
Ich schreibe ja keine Romane, also wo man im Grunde nach 1-2 Jahren vielleicht fertig sein kann. Ich schreibe über Eleni Riefenstahl. Eine Biografie. Sie hat seit 2018 ist ihr riesiger Nachlass, einer der größten Nachlässe in der Staatsbibliothek Berlin. Und dort arbeite ich mit diesem Nachlass, aber auch mit vielen anderen Nachlässen. Und ich gehe eben auch hier wieder der Frage nach, wie im Grunde eine völlig erstmal zunächst unpolitische junge Frau, die ja eine Künstlerin sein wollte, die berühmt sein wollte, wie die zur Propagandistin der NSDAP wird und dann auch nach 45, wie sie selber mit ihrer Vergangenheit umgeht, aber auch wie mit ihr selber umgegangen wird und was das über unsere Bundesrepublik aussagt.
Auch hier wieder enorme Archivberge, die Sie durchforsten müssen. Haben Sie da eigentlich so eine Art System, so eine Methodik?
Ja, natürlich. Es ist so, dass man sich erst einmal auch anguckt, Ego-Dokumente. Hat sie eine Autobiografie geschrieben? Ja, hat sie. Das schaut man sich erst mal an, was die Menschen über sich selber gesagt haben. Das ist eigentlich immer so das Erste. Dann schaut man die Netzwerke an, den Werdegang natürlich an und taucht immer tiefer ein in diese Materie. Alleine schon die Kindheit, vieles bei ihr ist, wie in vielen Biografien übrigens, natürlich geschönt, sogar dann glatt gelogen. Da muss man dann auch erstmal fragen, was stimmt da eigentlich, was ist da wirklich passiert. Und das ist einfach spannend, weil es immer so auch ein detektivisches Element hat.
Vielen Dank, Frau Görtemarke, dass Sie heute hier waren, dass Sie mit uns dieses Thema Vergleich zwischen früher und heute, was können wir aus der Geschichte lernen und kann sie sich wiederholen, mit uns beleuchtet haben. Danke für den Besuch und das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.